WVD, meine Welt. Wir haben die ein bisschen aus dem Learning der letzten Runde. Jetzt machen wir das zweite Mal. Und wir wollen eigentlich auf ein paar Themen ein bisschen tiefer eingehen. Das Thema persönliche Highlights definitiv nochmal rausstellen. Best Cases auch, weil wir doch sehr, sehr viele Anfragen bekommen haben. Können wir mal konkret wirklich in die Themen reingehen, damit wir es besser verstehen und nachvollziehen können? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Deswegen fokussieren wir uns auch da ein Stück weit tiefer. Wir werden nochmal klar, was mich bewegt, Trends und Themen bearbeiten und dann auch nochmal ganz zum Schluss die Fragen. Denn tatsächlich sind sehr, sehr viele Fragen gekommen und wir haben mal 10 rausgesucht, die es wirklich in sich haben, meiner Meinung nach, weil sie auch meine Antworten tatsächlich so ein bisschen auf die Probe gestellt haben. Es war nicht immer so einfach, diese Fragen überhaupt aufzunehmen, sie mit guten Antworten zu füllen, weil ich dann auch tatsächlich auch eine Weile darüber nachdenken musste. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich diese Fragen auch ausgewählt. So, deswegen lasst uns starten. Ich freue mich drauf. Und starten tun wir jetzt mit den persönlichen Highlights.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Um euch mal einen besseren Einblick zu geben, was ist überhaupt in meinem Leben los? Was sind meine Bereiche? Weil das ist die Bühne, ja. Was passiert eigentlich auf der Bühne? Was passiert auf der anderen Seite hier bei WVD im Wirtschaftsversprechen Deutschland Podcast und rund um die WVD-Welt? Auf der anderen Seite habe ich ja mit der Goethe Unternehmensgruppe auch noch 2 andere Bereiche. Das eine ist die Futurizer-Geschichten, wo wir jungen Unternehmen helfen, im Markt besser anzukommen, zu skalieren, am Ende Wachstum zu adressieren. Und zu guter Letzt haben wir das German House of Business, wo wir Organisationen die Möglichkeit geben, mit uns auf Reisen zu gehen oder wir sie dahingehend begleiten in Bezug auf Markteintritt in andere Länder. All diese Elemente und darüber hinaus noch meine Mandate machen eigentlich meine persönlichen Highlights, aber auch meinen beruflichen Alltag aus. Deswegen möchte ich das so ein bisschen Punkt für Punkt mit euch durchgehen, damit ihr versteht, wo stehe ich wo. Lasst uns anfangen mit dem Wirtschaftsversprechen Deutschland, auch da wir hier mittendrin sind. Das eine ist, was waren die Highlights im letzten Quartal? Wir haben die 2. Staffel Generation im Wandel finalisiert und auch umgesetzt. Wir werden sie wieder mit der Matzak Media zusammen machen, mit der neuen Presse und auch mit Carsten Bergmann, der das als Co-Moderator mit begleitet. Wir werden tolle Gäste haben, unter anderem werden wir Kindhörgeräte dabei haben, wir werden Plan International mit dabei haben, wir werden die Otto-Gruppe dabei haben, Helm, DM mit Jochen Werner, also wirklich wieder tolle Gäste, die zeigen, wie führt eine nächste Generation. Wir haben es aber auch ein Stück weit erweitert, denn die nächste Generation ist nicht nur die Nachfolge, sondern die nächste Generation ist auch die, die auch gegebenenfalls extern irgendwo eingesetzt werden, um ein Familienunternehmen, eine neue Organisation und in die Zukunft zu führen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir hatten auch tolle Highlights mit Philipp Westermeier, mit Joachim Kripp, dem CEO von den Design Offices und auch mit Thilo Hacke von der DKB. Also auch viele persönliche Podcasts, die geführt worden sind, die auf ihre Art und Weise besonders waren, auch für mich. Und eins ist auch, glaube ich, noch ein ganz großes Thema in der WVD-Welt, ist nämlich die Partner von Wirtschaftsversprechen Deutschland. Ihr müsst euch vorstellen, für mich war das Wachstum, das der Podcast im Sinne der Hörerschaft erhalten hat, total erfreulich, nicht unbedingt geplant. Aber dadurch, dass es jetzt auch so schnell und so toll gewachsen ist, habe ich mir natürlich auch überlegt, wie gehe ich damit weiter um. Und man hätte jetzt auch klassisch auf Werbung umschalten können. Das will ich aber nicht. Da habe ich mich ein bisschen auch davon distanziert, weil ich komme aus der Welt der strategischen Zusammenarbeit, aus der Kooperation, wo Kooperationen, sagen wir, sehr, sehr wichtig sind. Und habe mir überlegt, was macht eigentlich Wirtschaft aus und wie kann ich dahingehend tolle Partnerschaften für diesen Podcast gewinnen. Was haben wir gemacht? Wir haben am Ende geschaut, was ist Wirtschaft? Der besteht aus DAX-Konzernen, die relevant sind für uns, aus den Weltmarktführern, aus den Hidden Champions, also sozusagen die große Säule in unserer Wirtschaft, wenn wir über den Mittelstand sprechen, aber natürlich auch über die Scale-Ups, ja, die Startups, die wirklich die Zukunft adressieren können und wirklich neue Themen in den Markt bringen. Auf der anderen Seite braucht es aber auch, wenn wir über das Wirtschaftsgespräch in Deutschland sprechen, immer eine Art von Kapital, also Risikokapital. Und all diese Elemente habe ich mal geguckt, wen kriege ich denn irgendwo für mich gewonnen? Und ich freue mich total, denn wir haben T-Systems gewonnen, ja, als ganz großen Partner im Sinne der DAX-Elemente. Wir haben Weltmarktführer, Hidden Champions, wie zum Beispiel den Sennheiser dabei, gesunden Mittelständler wie Design Office, Scale-Ups wie Hase und Igel im Bereich KI und Big Data und Risikokapital, wo wir jetzt auch gerade mit zweien in den letzten Gesprächen sind, wo ich mich darauf freue, auch da demnächst die Partnerschaften verkünden zu können. Also, es passiert viel, starke Partner, viele Formate. Ihr könnt euch da wirklich auf noch mehr Inhalt, noch mehr Abwechslung freuen. Und das ist eigentlich genau das, was es ausmacht. Auf der anderen Seite starten wir die WVD on Tour Stops, die klassisch eigentlich darum gehen, die Community zusammenzubringen. Das heißt, wir bringen die Gäste des Podcasts, angeschlossene Partner, Kunden von mir, aber auch euch im besten Falle zusammen. Wir binden uns zusammen, haben einen Austausch und lernen voneinander. Die Termine werde ich auch demnächst teilen, wo wir immer die Möglichkeit haben. Es sind kleine Gruppen, die wir tatsächlich machen. Es sind keine Großveranstaltungen, sondern wirklich kleine, geschlossene Gruppen bis maximal 30 Personen. Und auch immer gibt es die Möglichkeit, sich dafür zu bewerben, sodass wir 3-4 Leuten immer für jeden Stop die Möglichkeit geben, dabei zu sein von den Zuhörern. Deswegen meldet euch gerne, schreibt mir eine Nachricht. Wir wählen am Ende aus allen, die sich für die einzelnen Standorte bewerben oder irgendwie sagen, sie wären da gerne dabei, wählen wir 4 aus und wir versuchen über die 6 Stops, die wir machen, einige von euch auch mit den Gästen, mit den Themen, mit unseren Partnern zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch eine einmalige Gelegenheit. Zweites Thema, Bühne. Da war tatsächlich unfassbar viel los und zwar richtig tolle Begegnungen ich habe die Tour von MAN Truck, also der Sales-Einheit von MAN begleitet, wo es auch darum geht, wie schaffen die es eigentlich in der Zukunft dabei zu bleiben, und der Markt ist tatsächlich gerade sehr, sehr herausfordernd mit all den Auflagen und Herausforderungen, die da irgendwie zuteil sind. Auf der anderen Seite die Tour der Digital X, die regionalen Digital X Veranstaltungen, die mich auch in andere Stadien, nicht nur hier, wo wir uns gerade befinden, in Dortmund bei der HeroCon gebracht haben, sondern auch nach Berlin, nach München, was total spannend war. Der KI-Kongress war eine spannende Abwechslung. Warum? Weil wirklich sehr viel geballtes Wissen vor Ort war, was auch für mich tatsächlich eine Art Inspirationsquelle war. Was machen andere? Wie denken gerade andere darüber nach? Also was macht eine Otto-Gruppe? Was macht gerade IBM? Den Podcast haben wir auch aufgenommen mit dem Daniel Unkelhäuser da auf der Veranstaltung. Aber die vielen unterschiedlichen Elemente haben es eigentlich ausgemacht auf der Bühne. Von groß Begleitung auf Touren bis hin kleinen Unternehmerinnen-Lounge in Bregenz oder andere Veranstaltungen, die mir immer wieder die Möglichkeit geben, in unterschiedlichen Industriezweigen, in unterschiedlicher Größe, ja, ich würde mal sagen, die Hand am Puls zu haben, so ein bisschen reinzublicken, was passiert da gerade, wie ticken die Kunden in den unterschiedlichen Elementen, das macht es tatsächlich auf der Bühne total spannend. Für mich aber auch herausfordernd, weil man natürlich irgendwie sehr, sehr gut schauen muss, okay, welche Themen sind eigentlich gerade für welche Zielgruppe von Interesse. Deswegen, ja, versuche ich meine Inhalte auf einer bestimmten Ebene sehr, sehr gleich zu halten, auf der anderen Seite natürlich auch sehr spezifisch anzupassen, um wirklich einen guten Teaser, einen guten Trigger, einen guten Impulsgeber für den Einzelnen auch vor Ort abzubilden. Das ist das tatsächlich, was auf der Bühne passiert. Da es sehr umfangreich ist, ist es ein Mix aus, ich muss funktionieren und das irgendwie reisemäßig alles hinbekommen, auf der anderen Seite tatsächlich den Content auf die Bühne zu bekommen. On point, das ist so ein bisschen da eine echt eine große Herausforderung, gerade mit der ich auch in den Monaten, wo viel passiert, auch so ein bisschen zu kämpfen habe, weil es schon echt viele Kilometer auf der Straße, der Bahn oder im Flugzeug sind, die ich hinter mir habe. Und das andere ist, und da kommen wir jetzt zum Thema Futurizer, wo wir Wachstum für Unternehmen, die wir im Portfolio haben, vorantreiben, dass da tatsächlich sehr viel passiert. Also man muss sich das so vorstellen, wir nehmen Unternehmen unter Vertrag, wo wir glauben, sie haben ein Potenzial, das im Markt nicht nur gebraucht wird, sondern tatsächlich den Unterschied macht. Wir haben einige aus dem KI-Umfeld bei uns im Portfolio. Wir haben die erste deutsche Universität, die rein komplett digital aufgestellt ist bei uns. Wir haben Cybersecurity im Portfolio, also sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Deutschland ist gerade eine Herausforderung, nicht nur im Sinne der Rezession, die wir gerade irgendwie erleben, sondern tatsächlich auch, wenn es darum geht, wo kriegen junge Unternehmen auch Kapital in späteren, nicht nur in den frühen Phasen bereitgestellt. Hat dazu geführt, dass wir unsere Fühler weiter ausgebreitet haben, nicht nur auf europäischer Basis, sondern auch in die MENA-Region, also in die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar in diese Richtung, wo wir vielen auch dabei helfen, den Markteintritt dort zu begehen und auch Fundraising zu erhalten. Da passiert tatsächlich auch sehr, sehr viel. Also wie ihr merkt, es ist sehr, sehr viel Bewegung drin, weil auch gerade diese Konstellation für mich bedeutet, was ist das Team, das ich zusammenstellen muss, was sowohl vor Ort ist, in den einzelnen Märkten, das hier funktioniert und auch die Kommunikation, aber auch die, ja, ich würde mal sagen, die Verbindung schafft zwischen der Industrie und auch den einzelnen Organisationen, was normalerweise immer eigentlich bei mir hängt, aber ich versuche es gerade breiter aufzustellen. Ja, also man merkt da einfach bei diesen persönlichen Highlights, meine Highlights sind gerade entweder, was passiert im täglichen Doing oder was passiert strategisch. Und auf beiden Baustellen passiert gerade sehr, sehr viel. Und das macht es aber auch breiter. Das macht im besten Fall für euch besser, was die Inhalte angeht auf der Bühne, bessere Gesprächspartner im Podcast, bessere Vermittlungen am Ende, wo wir die richtig guten mit denen vermitteln, die tatsächlich auch dann den Unterschied machen oder auch tatsächlich damit umgehen können. Da sind einfach viele Aspekte mit dabei. Ja, meine Mandate, muss man auch dazu sagen, bei persönlichen Highlights, die kommen zu kurz. Das ist was, wo ich sehr gerne mich mehr involvieren würde, ob das jetzt bei der Euro-FH ist, ob das bei Plan International ist, ob das im kuratierenden Element jetzt der ICA, also in dem Food-Konsortium ist, wo ich einfach merke, ich habe da richtig Lust, aber mir fehlt momentan einfach die Zeit. Also auch das ist eine Challenge, die mich tatsächlich tagtäglich beschäftigt. Wo ist die Balance? Weil parallel gibt es auch die eigene Familie, die auch nicht zu kurz kommen kann. Deswegen gibt es hier und da mal Abstriche und ich würde mal sagen, die ersten Themen, die ich beschrieben habe, sehr, sehr gut adressiert dieses Quartal. Die Mandate tatsächlich nicht so, die müsste ich vielleicht im nächsten Quartal wieder ein bisschen nach vorne ziehen, aber es passiert einfach so viel, aber dann habt ihr auch mal so ein bisschen Gefühl, was in meinem Leben so los ist, wenn ich über nicht nur 2-3 Highlights spreche, sondern tatsächlich, was ist eigentlich die Welt, mit der ich mich auseinandersetze jeden Tag. Wir haben das Thema, was bewegt die Welt, was bewegt mich? Tatsächlich bewegen mich einige ganz normale Dinge. Das eine, was mich tatsächlich gerade sehr, sehr umtreibt, ist die Welt oder die Zwischenwelt zwischen Tradition und Innovation. Also wir leben eigentlich gerade in einer Zeit, wo Mindset sehr stark darüber entscheidet, will ich gestalten oder will ich irgendwie auf die Dinge, die da passieren, reagieren. Und das merkt man gerade, wenn wir in so rezessiven Zeiten sind, ja, wo Rezension da ist, demografischer Wandel da ist, Digitalisierung auch oftmals, großes Ganzes im Sinne von eine riesengroße Chance bezeichnet wird, aber auch für viele eigentlich das große Risiko damit verbunden wird, weil eben das Mindset nicht das Richtige ist. Und die Dinge bewegen mich, weil, warum bewegen die mich so stark gerade? Weil sie uns davon abhalten, ins Tun zu kommen. Das ist wie wenn mich einer fragen würde, was glaube ich, was die größte Gefahr ist beim Thema künstliche Intelligenz, dass wir eher nur konsumieren anstatt gestalten. Das ist was, was mich tagtäglich umtreibt, wo ich sage, das sind Dinge, wie schaffen wir es in die Gestaltung zu kommen, wie schaffen wir es tatsächlich, die Dinge aktiv zu adressieren und sich damit auseinanderzusetzen. Denn wenn ich einen Schritt weiter denke, und das ist das, was ich gerade auch mit vielen Unternehmen und auch mit vielen Forschungseinrichtungen mache, dann geht es nicht darum, was passiert gerade mit den aktuellen Technologien, sondern was passiert, wenn in der Zukunft bestimmte Technologien sich kreuzen. Also beispielsweise, was passiert, wenn künstliche Intelligenz auf Quantencomputing trifft? Was passiert, wenn künstliche Intelligenz auf humanoide Roboter, also auf Robotik trifft? Was passiert, wenn KI auf Blockchain, KI auf Cybersecurity und so weiter trifft in Bezug auf Auswirkungen, in Bezug auf die Schnittstelle, in Bezug auf andere Themen? Und das treibt mich gerade um. Warum? Nehmen wir ein Beispiel, KI und Cybersecurity. Hackerangriffe können zu über 80% automatisiert werden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hat natürlich Auswirkungen, wenn wir über Sicherheitsstandards sprechen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt für alle anderen, die ich auch genannt habe, Beispiele nennen. Aber das ist etwas, was mich tatsächlich umtreibt. Wie kommen wir ins Gestalten? Wie kommen wir in die Auseinandersetzung mit Themen, die auch übermorgen interessant sind? Und wie schaffen wir es, das, was heute schon möglich ist, schneller in die Prozesse reinzubekommen? Und das ist nicht so einfach, muss man einfach ganz klar dazu sagen. Ja, ich bin im öffentlichen Dienst, wo eigentlich nicht das Mindset und auch nicht die Veränderung, also der Wille zur Veränderung das Thema sind, sondern ganz klar die Rahmenbedingungen, die Bürokratie, die Compliance-Elemente, wo ein öffentlicher Sektor einfach nicht in die Cloud gehen kann. Aber man am Ende die meisten Anwendungen, wenn es um Künstliche Intelligenz und andere Elemente geht, einfach nur in der Cloud mit bestimmten Trainingsdaten umsetzen kann. Also das sind tatsächlich Dinge, die mich treiben, die mich bewegen, die mich auch aufregen. Und ich versuche sie natürlich auf der Bühne passend zu adressieren. Und ich glaube, das bewegt auch die Welt, weil die Welt auch ein Stück weit darauf wartet, was ist die Antwort von Deutschland, was ist die Antwort von Europa auf die Veränderung, die da draußen gerade stattfindet. Und zwar nicht nur im Sinne von, naja, wie gehen wir mit all der Veränderung um, sondern wie adressieren wir sie gestalterisch. Und das ist was, was mich gerade jetzt auch durch die neue Regierungsbildung und all diese Zusammenhänge, die gerade draußen passieren, tatsächlich am meisten bewegt. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen einfach nochmal das Thema Best Cases aufgreifen, was ich vorhin erwähnt habe. Und was machen wir? Ich habe extra Jan Schönmakers gebeten, bestimmte Beispiele, die ich auf der Bühne vorstelle, im Podcast nochmal ausführlicher darzustellen. Und zwar gehen wir auf einen Marketing-Case ein, wo wir am Ende durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, von Systemen, von Big Data es schaffen, aktuelle Marketingkanäle besser auszuwerten. Weil die Frage ist ja, ist die Werbung, die ich schalte, wirklich relevant? Kommt sie wirklich beim Kunden an? Und dort, wo sie ankommt, wie kann ich das ein Stück weit verbessern und skalieren? Darüber sprechen wir. Auf der anderen Seite sprechen wir aber auch über einen Case, der darum geht, wie schaffe ich es, neue Leads zu generieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie genau auf meine Produkte und Services passen. Den stellen wir auch nochmal vor, wie das geht, welche Mechaniken dahinter sind und auch letztendlich, wie ihr die Möglichkeit habt, genau solche Technologien einzusetzen, ohne extrem große Ressourcen, wenn es um den persönlichen Einsatz, also Zeitressource Mensch geht, aber auch letztendlich eine finanzielle Ressource geht. Denn eigentlich sind das Tools und Techniken und Elemente, die Hase und Igel anbietet, die jeder einsetzen kann. Wir haben das Interview, was ich mit Jan Schönmakers genau zu diesen Beispielen geführt habe, in Frankfurt aufgenommen, auf dem KI-Kongress. Deswegen freut euch drauf. Los geht's.
Moin Jan.
Moin Sven.
Wir wollen heute über zwei Cases sprechen. Der erste geht um B2B-Lead-Generierung. Wer ist der klassische Kunde für solch ein Produkt?
Das zieht sich wirklich quer durch die Unternehmen, die ein B2B-Geschäft haben. Das kann wirklich von der Industrie, Maschinenbau, über Unternehmensberatung, Agenturen bis hin zu Geschäftskundenbanken sein.
Was ist die Ausgangslage der Kunden? Ich brauche neue Leads, weil mein aktuelles Geschäft ein Stück weit wegbricht, sich verändert oder sonstiges und ich muss irgendwie meinen Horizont, meinen Markt etc. erweitern?
Es können zwei Richtungen sein. Also das eine ist eben genau dieser Punkt Automatisierung und Effizienzsteigerung. Ich möchte mit derselben Truppe mehr Absatz und mehr Umsatz machen. Also muss ich automatisieren. Und dafür nutze ich KI, damit meine Mitarbeiter in der gleichen Zeit mehr Kunden erfolgreich closen und bedienen können. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich in vielen Branchen im Moment, insbesondere in Deutschland jetzt im dritten Jahr der Rezession, die Situation, dass klassische Märkte schwieriger werden, dass die Auftragseingänge zurückgehen und dazu die ganzen Disruptionen der Weltpolitik, wo mir große Märkte plötzlich wegbrechen wegen Sanktionen oder wegen Zöllen, so dass ich da dann gar nicht unbedingt primär das Thema habe, ich will im Vertrieb effizienter werden und mit der gleichen Truppe mehr reißen, sondern wirklich, ich will neue Kunden in neuen Märkten, in neuen Branchen oder in anderen Ländern gewinnen, wo ich eben noch keine Hausmacht habe.
Verstanden. Wenn wir es jetzt einmal mal runterbrechen und sagen, nehmen wir mal einen Kunden X als Beispiel. Wie fange ich tatsächlich an von, das ist mein aktueller Kunde heute und das sind meine potenziellen Kunden von morgen? Wie sieht so ein Prozess aus, wenn ihr sozusagen so eine B2B-Lead-Generierung startet?
Also wie ein Mensch auch muss eine KI ja immer lernen. Wenn du jetzt zu einer Agentur oder einer Unternehmensberatung gehen würdest und sagen, hilf mir mal Kunden zu finden, würden die ja auch erstmal sagen, okay, welche Kunden dürfen es denn sein? Was macht für dich einen guten Kunden aus? Und genau diese Schritte muss man auch gehen, wenn man den Prozess mit analytischer KI wie unserem Neutrum-System automatisiert. Also Schritt 1 ist, entweder ich definiere im System, da haben wir sehr viel verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, was macht für mich einen guten Kunden aus? Und dann wissen die Algorithmen, wonach sie suchen müssen und wie sie bewerten müssen. Oder ich lade meine bisherigen Kunden mit ihrem Kundenwert, ihren Umsätzen in die KI und sie lernt von selbst, was einen guten Kunden für mich ausmacht. Sie reichert die Informationen, die ich über meine Kunden habe, an, über alles, was ich zusätzlich zu diesen Unternehmen finden kann aus dem Netz, von Abschlüssen über Stellenanzeigen bis Website-Inhalte oder Bewertungen, und findet für mich heraus, was sind die empirischen Treiber, also was macht wirklich irgendwo mathematisch für dich einen guten Kunden aus. Und damit hat die KI einen digitalen oder statistischen Zwilling deines Top-Kunden geschaffen und nimmt den schon direkt als Beuteschema.
Wenn wir jetzt den, ich sag mal, den digitalen Kunden haben oder vielleicht die digitalen, nenn es mal 1, 2, 3 Persona-Kategorien, die sozusagen einen guten Kunden ausmachen, wie geht dann der Prozess weiter? Ist es dann am Ende eine Definitionsfrage von such für mich auf der Welt nach Kunden, such für mich in Europa, in Deutschland, in Thüringen? Also inwieweit wird dann eigentlich der Rahmen gesetzt, um am Ende die Suchergebnisse zu bekommen?
So wie du es willst. Also wenn die Kriterien definiert sind, sei es, weil du dich durchs System geklickt hast und selbst gesagt hast, der soll in dieser Branche sein und folgende Produkte anbieten, vielleicht noch diese ISO-Norm erfüllen, mindestens so und so viel Umsatz haben etc., diese Kompetenzprofile bei sich vorhalten im Team, oder weil die KI dir diese Aufgabe abgenommen hat und dir diesen digitalen Zwilling gebaut hat, ist klar, wie das Unternehmen aussehen soll. Dann definierst du nur noch den geografischen Raum. Das kann ein Land sein, bring mir die interessantesten Kunden in Ägypten. Es kann aber auch nur eine Region sein oder eine Stadt oder vielleicht sogar eine einzelne Postleitzahl. Das legst du fest und dann schickst du die Algorithmen los. Und die automatisieren dir wirklich komplett alles, was du vorher selber machen musstest, an nicht nur Recherche, sondern auch der Bewertung, also an den daran, die Daten und Informationen über die potenziellen Kundenunternehmen aus zig verschiedenen Quellen und Systemen zusammenzusuchen und zu integrieren und sie dann zu bewerten, wie gut passen die jetzt wirklich zu dir und zu deinem Beuteschema, und dir alle Informationen so aufzubereiten, dass du eine Leadliste hast, die du direkt vertrieblich angehen kannst. Das sind ja alles Sachen, die musstest du bisher selber machen durch Desktop-Research oder die aus verschiedenen Datenbanken zusammenkaufen, in Listen zusammenstellen, bewerten. Das passiert jetzt komplett automatisch. Und damit hast du eben aus diesem Prozess von, ich kann grundsätzlich definieren, was ich für Kunden gewinnen will, bis hin zu, yo, ich weiß, wen ich zuerst anrufen muss und habe alles, was ich dafür brauche, mehr als 95% der Zeit und der Personalintensität rausautomatisiert.
Wenn ich dann das konkrete Ergebnis habe, so wie ich sag mal, früher eine Excel-Tabelle bekommen habe, von wegen, das sind die Top 100, was ich, Kunden hier in der Region, wo auch immer, Frankfurt, München, Stuttgart. Wie ist dann eigentlich am Ende des Tages die Aufbereitung? Kann ich die direkt an, also habe ich dann irgendwie, ich weiß den Namen der Firma, ich habe da irgendwie eine E-Mail-Adresse oder sonstiges, so wie man halt das in den Kontaktformularen findet, und ich habe auch eine Bewertung im Sinne von, wie hoch ist eigentlich das Matching zu dem digitalen Zwilling, der am Anfang hergestellt worden ist, oder wie stelle ich mir das Ergebnis sozusagen in so ganz praktisch vor, wenn ich das vorliegen habe?
Also in unserem Neutrum-System kriegst du da tatsächlich eine Leadliste, wo du für jede Firma alle Informationen hast, die das System nach den von dir als relevant festgelegten Kriterien, sei es, dass du die selber festgelegt hast oder die KI hat sie für dich als relevant ermittelt, erhoben sind. Das heißt, du hast natürlich den Namen, die Adresse des Unternehmens, seine normalen öffentlichen Kontaktinformationen. Du hast aber auch weitere Informationen, die in diesem Prozess für die Bewertung rangezogen wurden. Zum Beispiel Umsätze oder Mitarbeiterzahlen, bieten die bestimmte Produkte an, erfüllen sie bestimmte Normen, steht folgendes Thema auf ihrer Webseite, haben die einen Nachhaltigkeitsbericht, bauen die gerade Stellen im Kundenservice auf, was geben sie an Werbebudget in Tunesien aus oder in Ungarn oder in Kanada, whatever. Das kriegst du alles in der Liste zu diesem Unternehmen, und sofern auf der Webseite des Unternehmens passende Ansprechpartner stehen, die man dementsprechend diesem Kontext kontaktieren kann, kriegst du die auch. Muss natürlich bewerten, ist das jetzt okay, DSGVO-konform, die anzusprechen. Wenn jetzt jemand auf der Seite steht, da als Einkaufsleiter für bestimmte Produkte und du bietest genauso ein Produkt an, würde ich als Nicht-Jurist sagen, die Chancen stehen gut. Wenn du jetzt irgendwo den Pressechef anschreiben willst und dem einen Förderband verkaufen willst, schwierig. Diese Matching auf persönliche Kontakte kann man aber auch eleganter lösen, indem man die Leads, die man aus unserem System kriegt, direkt in den LinkedIn Sales Navigator importiert. Da haben wir ein entsprechendes Exportformat, eine Schnittstelle für, und dann innerhalb von LinkedIn sagt, welche Personen sind dort zum Beispiel Einkaufsleiter, weil über LinkedIn darfst du die ja über den Sales Navigator ansprechen. Da hat sich quasi dann die Plattform schon um das Clearing gekümmert.
Das ist total spannend. Welches fragen würde, ihr habt jetzt ja schon mehrere von diesen Prozessen mit von den Firmen durchgemacht. Was sind wirklich die Ergebnisse, wo man jetzt nachhaltig sagen kann, okay, da haben wir nicht nur einem Kunden geholfen, irgendwie neue Firmen zu finden, sondern er hat auch tatsächlich in einer, was ich vielleicht kürzeren Zeit, eine höhere, sag mal, eine höhere Abschlussquote gehabt, weil er einfach viel besser, viel gezielter an ich will mal sagen, nicht warme, sondern hohe Wahrscheinlichkeiten an erfolgreichen sozusagen neue Kontakten eigentlich herangetreten ist. Habt ihr da schon irgendwie auch jetzt wirklich die KPIs, wo ihr sagt, ja, das ist auch ganz klar ein Erfolgsfaktor?
Absolut. Also im Schnitt spart das 45% der Arbeitszeit, die ein durchschnittlicher Vertriebsmitarbeiter B2B pro Tag bisher investiert, weil er die bisher damit investiert, überhaupt die Accounts zu recherchieren, den Accounts hinterher zu recherchieren, sie nach einem festgelegten Schema zu bewerten, und die ganze Zeit fällt weg. Er schaut ja jetzt nur noch in das System und sieht direkt, ah, das sind die Accounts. Das heißt, er kann über 90% mehr Unternehmen in diesem Tag tatsächlich abtelefonieren oder anschreiben, mit ihnen kommunizieren. Das ist aber ja nicht der einzige Benefit, sondern wir haben ja auch das Scoring, nicht nur das Scouting. Also es wird ja bewertet, wie gut passt dieser Kunde. Und dadurch, dass das schon vorqualifiziert ist, steigt auch die Conversion Rate, also die Closing Rate im zweistelligen Prozentbereich mindestens. Wir sehen es auch häufiger, dass sie sich verdoppelt und mehr, einfach weil ich viele Blindgänger gar nicht mehr anrufe oder gar nicht mehr anschreibe, weil mir vorher schon die KI gesagt hat, würde ich bleiben lassen. Eigentlich ein tolles Unternehmen, aber die haben zum Beispiel in den letzten Monaten überhaupt keine Stellen mehr ausgeschrieben und ihre Werbebudgets brutal runtergefahren. Sprich, wahrscheinlich geht es denen gerade wirtschaftlich nicht gut.
Wenn du das so sagst, gibt es überhaupt ein Unternehmen, für das das nicht spannend ist, das auf Wachstum setzt?
Naja gut, Unternehmen, die kein B2B-Geschäft haben, im B2C-Bereich, kann man mit analytischer KI wie unsere auch etliches machen, von Nachfrageprognosen bis Churn Predictions.
Aber jetzt so ganz klassisch im B2B-Bereich.
Aber du kannst halt nicht diese Integration über viele verschiedene Plattformen machen, weil die DSGVO dem eine Regel vorschiebt. Im B2B-Bereich kannst du da eigentlich in jeder Branche mit wirklich deutlich mehr Treffsicherheit und Effizienz reinbringen. Nur wenn deine Erwartung ist, du musst unbedingt den persönlichen Ansprechpartner kennen. Du willst dich nicht noch irgendwo durchtelefonieren, du musst den kennen. Und es ist aber eine Branche, ein Gewerbe, wo die Leute nicht bei LinkedIn oder Xing oder so sind. Da muss man halt klar sagen, das geht nun mal datenschutztechnisch nicht. Man darf dann die Unternehmen wissen und wenn ein Ansprechpartner auf der Unternehmensseite steht, darf man auch wissen, der ist Einkaufsleiter, aber wenn der da nicht steht und der ist auch nicht bei LinkedIn oder Xing oder sonst wo, ist überhaupt noch jemand bei Xing, dann kommst du da halt nicht ran. Da musst du dann ganz old-fashioned im Zweifel wieder beim Unternehmen dich durchfragen, aber wenigstens weißt du, bei welchem Unternehmen.
Absolut. Letzte Frage dazu, weil eigentlich ist es ja, ich würde mal sagen, so ungefähr ein No-Brainer, das im B2B sozusagen Umfeld ja einzusetzen, weil alles andere macht ja eigentlich keinen Sinn. Am Ende hast du ja eher vielleicht, du musst immer davon ausgehen, der Wettbewerb macht es auch und der geht dann sozusagen strategisch korrekter vor. Wenn man sowas ausprobieren möchte, was ist, keine Ahnung, für so eine Testphase irgendwie damit mal rumzuspielen oder sonstiges, was ist so circa das Pricing, womit man rechnen muss? Weil am Ende ist ja nur eine Frage, okay, ich habe verstanden, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen, weil ich kann nur besser werden in meinem Geschäft. Am Ende ist ja eigentlich die einzige Hürde eigentlich das Thema Preis. Wie hoch ist der?
Also du hast eine Komponente aus bei uns aus monatlichen Lizenzkosten dafür, dass du das System nutzen darfst. Und dazu zahlst du sehr wenig für die jeweiligen Datensätze, die du abrufst. Da reden wir wirklich über einen zwei- bis ganz niedrig dreistelligen Betrag pro 1000 Unternehmen, also wirklich Cent bis höchstens zig Cent Beträge pro Unternehmen, nicht die Euros oder zig Euros, die man bisher für entsprechende Datenbanken gezahlt hat. Damit ist für einen Anfang, wenn ich das ausprobieren möchte, schon mit wirklich unteren einstelligen Tausenderbeträgen sehr viel zu machen. Da kann sogar auch wirklich eine Eins davor stehen. Wir bieten auch ein Modell an, dass du es erstmal einen Monat oder einen Einmalabruf ausprobieren kannst. Dann zahlst du nur eine Abrufpauschale, die dir auf deine Lizenz angerechnet wird, wenn du danach die Lizenz holen möchtest. Wichtig ist eine Sache, wenn es um dieses Bewertungsmodell geht. Also das Scouting, wo sind für mich passende Unternehmen und ich gebe die Kriterien vor, das kann wirklich jedes Unternehmen machen. Noch so kleine Startups, Unternehmen mit sehr spitzen Nischen etc. Dass die KI aus den bisherigen Kunden lernt und dir sagt, welche Unternehmen du wollen solltest und du das eben nicht selber vorgeben musst, wann die für dich spannend sind, dafür brauchst du schon irgendwo mindestens eine solide dreistellige Zahl an Kunden, denn aus irgendwas muss die KI ja lernen. Sonst lernt ihr aus deinen Eingaben, wenn du sagst, das ist mir wichtig, aber da musst du halt erst ein paar Eingaben machen. Wenn du aber schon irgendwie ein paar hundert Kunden hast, gerne natürlich auch noch mehr, kannst du den Schritt auch nochmal abkürzen, kostet dann zwar vorab nochmal einstellige Tausendersumme auch nochmal, dafür hast du aber dann deinen digitalen Zwilling und den hast du ja egal, wie viele Abrufe du machst. Der lernt auch laufend weiter dazu. Das heißt, du startest schon auf einem ganz anderen Level. Dafür brauchst du aber halt ein paar Kunden.
Absolut. Erstmal dazu, erstmal ganz vielen Dank, dass wir den Case einmal so in der Deutlichkeit durch haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Case. Und zwar geht es da um das Thema Marketing Mix Modeling. Ihr habt das gemacht mit der Haspa. Das ist ein ganz spannender Case mit der Hamburger Sparkasse. Erzähl es mal so ein bisschen auch da, was war so ein bisschen die Fragestellung, der Prozess, die Ergebnisse? Hol uns da mal ein bisschen ab.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com, schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das geht eigentlich viel tiefer als ein Marketing-Mix-Modeling, sondern was die Haspa brauchte, was auch etliche andere Banken und viele sonstige Unternehmen über das Neutrum-System nutzen, ist ein Single Source of Truth. Hat das eine Klientin von uns in den USA genannt, die über all die vielen verschiedenen Marketingkanäle hinweg einem eine Transparenz gibt, was einem jetzt die eingesetzten Budgets und die getätigten Aktivitäten, die Kampagnen etc. wirklich bringen am Ende des Tages. Und zwar entlang des ganzen Funnels, also wirklich bis hinein in die Abschlüsse, die Umsätze. Und dabei nicht nur eine reine Messung, sondern eine Bewertung, die dir sagt, okay, du hast so und so viel zusätzliche Abschlüsse dadurch generiert. Das ist schon mal das Erste, was nicht trivial ist, weil bei Google Ads kannst du natürlich Cookies tracken, aber schon da wählen immer mehr Leute ja die Cookies ab und dann kannst du sie halt nicht tracken. Bei sowas wie Fernsehwerbung oder Plakaten oder Flyern kannst du von vornherein nichts tracken. Da musst du also modellieren. Und auf der anderen Seite möchtest du ja aber am Ende nicht nur wissen, was hat es dir gebracht, sondern ist das gut? Du hast damit 50 weitere Abschlüsse. Ist das cool? Oder hättest du 75 machen sollen oder 100? Oder ist es Wahnsinn, weil 30 schon viel gewesen wären? Das heißt, es bewertet dir auch, wie gut sind die Ergebnisse, indem es dich gegen deine eigene historische Performance und gegen den aktuellen Markt, Nachfrage, Wettbewerb, ökonomisches Umfeld, benchmarkt. Das war eigentlich der Mission Brief. Und das ist auch so der Paradefall für unseren Evo Optimizer, so heißt der entsprechende Neutrum Service. Das Marketing-Mix-Modeling ist eigentlich nur ein Spezialfall oder eine Anwendung innerhalb von diesem Universum, das dir dann auf Basis dieser Bewertung, was hat es dir überhaupt gebracht und wie liegst du damit im Vergleich dazu, was es dir eigentlich hätte bringen sollen, die Wechselwirkungen aufzeigt und Empfehlungen gibt. Weil du machst die Sachen ja nicht im luftleeren Raum. Wenn du einen Fernsehspot schaltest, sehen das auch die Leute, die googeln und durch die Straßen laufen. Das heißt, das kann gut sein, dass das die Performance dann wieder von deiner Google-Werbung oder deiner Plakatwerbung beeinflusst. Und schlau geht man ja rein, wenn man sagt, wir schalten mit möglichst viel Synergien. Möglichst wenig Streuverluste, möglichst viel Synergien, sodass sich unsere Maßnahmen gegenseitig stützen und nichts wegnehmen. Und diese Wechselwirkung mit abzubilden und dir auf der Basis von dem attribuierten Nutzen, von den Benchmarks und von den Wechselwirkungen zu sagen, wie du am besten dein Budget investierst, sodass du damit die maximale Wirkung erreichst. Ob das First Choice für deine Marke ist oder möglichst viel Umsatz für deinen Vertrieb oder möglichst gute Bewerbungen in deinem Recruiting. Das sagt dir dann die KI im Marketing Mix Modeling.
Was ist da der größte Trigger, wenn ich mir das jetzt vorstelle? Ich bin als, zum Beispiel nehmen wir es die Haspa, du machst jetzt irgendwie, schaltest Google Ads, du schaltest Kampagnen irgendwie bei Meta als Beispiel.
du machst irgendwie draußen noch irgendwie, bist irgendwie bei Ströer unterwegs oder sonstiges. Wie wird tatsächlich aus all den Sachen eine Bewertung? Also wie kann ich sagen, wie gut funktioniert Ströer im Vergleich zu Google Ads, um am Ende zu sagen, du könntest mehr in Ströer investieren, dann würdest du einen höheren Umsatz fahren oder umgekehrt. Wie kommt man dann tatsächlich zu diesen Annahmen?
Im Grunde ist das Statistik auf Speed. Mhm. Also da, wo du die Sachen messen kannst, was weiß ich, du hast ein Gewinnspiel gemacht und die Leute rufen an und geben die Coupons durch. Klar, da kannst du direkt messen, dann nimmst du natürlich die Zahlen, die du hast. Da, wo du schon weißt, du kriegst nicht alle Zahlen, wie bei Online-Marketing mit Cookie Gap oder wie bei sowas wie Out-of-Home, TV etc., kannst du nur über eine stochastische Modellierung, ist der Nerd-Begriff dafür, rangehen. Das hat man früher mit sehr viel Aufwand und teuren, hohen Kosten mit absoluten Geeks manuell gemacht. Und heute kann das eben in einer feineren Auflösung mit besseren Modellen, in einer besseren Qualität, die KI automatisch mit einer viel besseren Skalierung. Was macht die dabei? Die stellt eine sogenannte Baseline fest. Die lernt aus deinen Daten aus der Vergangenheit und den Einflusstreibern darauf aus dem Markt. Also die merkt auch, wie wirkt sich eine Jahreszeit aus oder eine Zinsrate oder Nachfrageniveau. Mhm. Was der Absatz ist, den du normalerweise sowieso gehabt hättest. Oder die Klickzahlen, die Markenbekanntheit, whatever. Und setzt das als eine Basis und sagst, ja, okay, das hätte Sven oder die Haspa jetzt ohnehin erzielt, auch wenn man nichts großartig gemacht hätte. Weil die Marke eh bekannt ist, weil die Leute eh, keine Ahnung, an den Filialen vorbeilaufen oder da schon ein Konto haben. Und dann schaut sich's an, wie viel mehr ist denn rumgekommen als das, was du eh gekriegt hättest. Und von dem, was mehr dazugekommen ist, untersucht es, was ist der wahrscheinlichste Grund dafür. Und da spielt natürlich sowas rein wie eine zeitliche, eine räumliche, eine inhaltliche Varianz. Also, wann hast du mehr Anfragen gekriegt? Wann hast du eine Maßnahme gemacht? Hm. Wozu hast du die Anfragen gekriegt? Wozu hast du die Maßnahme gemacht? Wo hast du dein Plakat zum Beispiel geschaltet? Woher kamen die Anfragen? So dass auf der Basis die KI sagt, das ist jetzt der wahrscheinlichste Kandidat dafür. Im Grunde ist es eben ein statistisches Verfahren, nur dass man mit Machine Learning natürlich die Statistik weit von ihren bescheidenen Grundlagen entfernt auf ganz neue Höhen schrauben kann.
In welchem Umfang hat das dann bei der Haspa dann stattgefunden? Ich habe mal mitgeschnitten, kommt das hin, 27 Systeme wurden da irgendwie verbunden mit der Neutron AI, um dann am Ende da zu gucken, okay, wie verhalten die sich eigentlich untereinander und miteinander?
Genau, also die Haspa hat entlang ihres Funnels eigentlich alle relevanten Systeme verbunden, von den Werbesystemen draußen im Markt, ob das jetzt Reports von Agenturen sind oder Google Ads, LinkedIn Ads und so weiter und so fort, über die eigenen Kanäle und Touchpoints, eigene Websites, Kontakt übers Online-Banking, über die App etc., bis hin zu den Response-Systemen. Also wurden jetzt wirklich mehr Konten oder Kredite abgeschlossen und auch abgerufen. Und das erste Heavy Lifting, das Machine Learning und KI da machen müssen, ist dann eben überhaupt aus den vielen verschiedenen Systemen die Daten vergleichbar zu machen. Mhm. Die schlüsseln ja im Zweifel Zeiten, Orten, IDs ganz unterschiedlich. Du musst ja aber wissen, dass du hier tatsächlich von der gleichen Kampagne redest und von dem gleichen Vorfall. Und das entlang des Funnels zu bewerten, damit ist die Haspa eingestiegen. Erstmal auch für die digitalen Kanäle. Dann hat sie das Stück für Stück ausgeweitet, nicht nur von den Kanälen her, sondern auch von den Organisationseinheiten. Das nutzt zum Beispiel inzwischen auch der Newsroom, um zu schauen, welche unserer Stories ist eigentlich gut gelaufen und hat am Ende ihren Zweck erreicht. Mehr Bekanntheit, mehr Abschlüsse, whatever. Mhm. Also das Content Marketing und PR sind quasi mit angebunden. Auf der anderen Seite ist eben Media stärker mit reingekommen, weg von dem reinen wir wollen wissen, was unser ROI oder unser ROAS ist, also Return on Ad Spend, hin zu jetzt empfiehl mir aktiv, wie ich quasi Media einkaufen soll, wie ich meine Budgets verteilen soll. Das berühmte Marketing-Mix-Modeling eben.
Was waren die konkreten Handlungsempfehlungen jetzt bei einer Hasbar? Sagt man dann tatsächlich, wenn man dann alles ausgewertet hat, pass auf, das und das läuft besser, die Art von Werbebotschaften auf den Kanälen hat eine bessere Performance oder. Also wie detailliert ist am Ende so eine Ergebnisanalyse?
Also das geht auf der einen Seite auf eine Kanalebene und sagt, so solltest du für dieses Ziel, also du möchtest folgendes Produkt in diesem Zeitraum möglichst viel verkaufen oder da möglichst viel Umsatz generieren, dafür solltest du das Budget wie folgt auf die Kanäle verteilen. Es geht dann aber auch noch tiefer rein, weil es dir auch diese Zeiträume von vornherein empfiehlt, weil es eben auch die Nachfrage misst im Markt und da die Muster identifiziert und dir damit empfiehlt, guck mal, dieses Produkt hat im Mai besonders gute Chancen und da ist auch gerade Dynamik im Nachfragetrend drin. Du hast nicht übertrieben viel Wettbewerb, das solltest du eigentlich nach vorne packen im Mai. Aber bitte im Mai, nicht im Juli lieber das. Und auf der anderen Seite, innerhalb der Kanäle, kannst du auch nochmal auf eine Mikroebene gehen. Bei einem Plakat, das hängst du und dann hängt das für eine Dekade oder am besten für 2-3. Aber wenn du jetzt sagst, du schaltest Werbung auf TikTok, da kann das einen großen Unterschied machen, ob du das Dienstag 15 Uhr oder Mittwoch 11 Uhr machst. Wann solltest du mit höherer Intensität rangehen?
Ist das auch noch eine Empfehlung, die mit dabei ist?
Absolut, also, absolut. Das ist so richtig so eine Heatmap, die dir dann sagt, so für das Thema und das Produkt in der Zeit so am besten über die Mikrozeiten steuern, also wirklich jetzt Tageszeit, Wochentag. Und da kannst du richtig viel mit rausholen. Also über die richtigen Kanalkombinationen, den Kanalmix, hast du schon mal ordentlich Wumms aufs Parkett gepackt, weil du halt sicherstellst, dass du in die effizientesten und effektivsten Werbemaßnahmen investierst und die sich gegenseitig stützen lässt. Aber wenn du dann auch noch das Timing genauer in Blick nimmst, was eben gerade auch, wenn wir Richtung Newsroom blicken, für dein Owned- oder Sponsored-Content echt nochmal ein Ding ist. Wann haust du einen Post raus? Wann verschickst du ein Newsletter? Wann gehst du mit der Pressemitteilung raus? Oder eben auch bei Performance-Marketing. Da hast du auch nochmal einen großen Optimierungshebel, den viele Unternehmen gar nicht in seiner wirklichen Bedeutung erkannt haben.
Ja, am Ende beschreibst du ja, das finde ich ganz spannend, eigentlich den maximalen Wachstumshebel. Weil wenn du es ja richtig einsetzt, hast du ja auf der einen Seite das, wonach momentan ja sehr, sehr viele streben, Effizienzsteigerung, also ich muss weniger Ressourcen aufwenden, um eigentlich bessere Ergebnisse im Sinne von besseren Content, besseren sozusagen Platzierungen von Ads etc. hinzubekommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch das zweite Spektrum von Wachstum, besseren Umsatz. Also höheren Umsatz, Wahrscheinlichkeitshöheren, höheren Umsatz. Was sind die konkreten Zahlen, über die wir da sprechen? Also wie viel Steigerung ist tatsächlich im System drin? Ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, aber in einem Case jetzt zum Beispiel von so einer Hasbar, was kann man da tatsächlich an besserem Einsatz von tatsächlich rausholen?
Also ich darf hier keine Finanzzahlen der Hasbar verbreiten.
Aber so ein Prozentsatz.
Aber also gehen wir wenn wir jetzt über unsere Kunden in dem Evo-System hinweg schauen, liegt natürlich ganz viel an der Compliance. Dass dir die KI empfiehlt, mach so, heißt ja noch lange nicht, dass du es auch so machst. Wenn du Empfehlungen nicht umsetzt, passiert weniger. Wenn du die Empfehlungen umsetzt, also da, wo wir eine gute Compliance hinter haben, ist das der Standard, dass du binnen einem Jahr da in einem niedrig bis mittleren zweistelligen Prozentbereich deine Budgeteffizienz erhöhst, also 20, 30, 35% mehr Budgeteffizienz und dass du binnen 2 Jahren auf mehr als 50% kommen kannst und auch kommst, wenn du es tatsächlich umsetzt. Aber ich betone das so, weil das
ja
die
Kurs ist.
Du musst es in die Prozesse bringen. Zu sagen, ich habe ein KI-System, geil, ich gucke da rein, das empfiehlt mir was, ist halt nur die halbe Miete. Du musst dahinter auch die Prozesse haben. Und das ist für mein Gefühl bei der Hasbar auch ein sehr guter Weg, den sie da gehen, die richtigen Leute mit abzuholen und einzubinden, dass klar ist, es ist nicht einer, der das Tool hat und alle anderen kriegen von dem Befehle oder wissen gar nichts von, sondern es gibt verschiedene Rollen, verschiedene Benutzer, die wissen, okay, ich gucke da rein aus dem Grund und damit treffe ich diese Entscheidung und die darf ich auch treffen.
Ich glaube, ein Punkt, auf den wir ich glaube mal als letztes hier reingehen, also ich habe verstanden, wie Sinn macht, ich habe verstanden, wie man das auch macht. Wenn wir jetzt davon sprechen, du hast gerade eben gesagt, Compliance, es macht natürlich nur Sinn, wenn Empfehlungen ausgesprochen werden, wenn diese auch dann umgesetzt werden, also klassisch. Ihr, gerade bei Hase und Igel, ihr seid natürlich auch dafür ein Stück weit berüchtigt, ja, Explainable AI. Also es wird ja tatsächlich auch sehr stark darauf hingehend gearbeitet, nicht nur wir empfehlen euch etwas, sondern wir sagen euch auch, worauf diese Empfehlung basiert. Hilft das dann tatsächlich auch dazu, dass man Compliance nicht ein Stück weit schneller überzeugt, weil es ist natürlich auch nachvollziehbar, wie kommen wir zu den Ergebnissen, wir machen jetzt hier keine Blackbox-Szenarien.
Absolut, also für sowohl CTOs oder CIOs als auch für CFOs ist das in der Regel das entscheidende Kriterium, wenn sie sagen, ja, so eine Lösung darf oder auch soll eingesetzt werden. Mhm. Denn wenn es einfach nur darum geht, dass einem irgendeine KI irgendwelche Empfehlungen ausspuckt, hey, da gibt es auch Modelle von Meta, da gibt es Modelle von Google und ich würde behaupten, wir sind da besser, weil wir auch spezialisierter sind auf solche Cases, aber schlecht sind die nicht. Weiß Gott nicht, sehr große, starke Firmen. Aber die geben mir halt ein Ergebnis und sagen, ja, investier so mal dein Budget, glaub uns. Und unser Nordrum-System sagt dir eben auf Basis dieser Datengrundlage mit folgendem Modell und folgendem Rechenweg, wenn du jetzt wirklich geeky einsteigen möchtest auf die Ebene, bin ich zu der Empfehlung gekommen. So sicher bin ich mir damit. Also auch, wie sicher ist die Prognose, wenn ich in ein Modell gucke und sage, wow, ich kann genau nachvollziehen, auf welcher Datengrundlage und mit welchem Rechenweg oder Modellierungsweg die Algorithmen zu der Empfehlung gekommen sind, die sind sich zu 92% sicher, also zu 92% treffen diese Prognosen ein und das Risiko, dass ich mir hier die Welt schönrechne aus der KI raus, das sogenannte Overfitting, ist bei 7-8% nur was, also alles unter 10% ist absolute Königsklasse, dann kann ich mich auch guten Gewissens auf diese Empfehlungen verlassen und kann sagen, ja, setze ich um, kann ich im Zweifel auch, wenn ein Vorstand, ein Aufsichtsrat, wer auch immer nachfragt, verteidigen.
Was wäre dein, letzte Frage, dein wichtigster Tipp für einen CMO, der in der Zukunft einigermaßen wettbewerbsfähig oder überhaupt auf dem Status quo mitspielen möchte? Was ist dein Tipp?
Ich halte es für absolut essentiell, dass man ein Businessmodell hat. Und zwar nicht nur ein Businessmodell für die Firma, die das Marketing unterstützt, sondern dass dein Marketing ein Businessmodell hat. Und das Businessmodell ist am Ende ein mindestens ROAS, also Return on Ad Spend, also auf die Budgets, eigentlich ein ROMI, also ein Return on Marketing Invest, auch auf deine Ressourcen, die du vorhältst, die auch bezahlt werden müssen. Dieses Geschäftsmodell musst du in der Lage sein, nachzuweisen, und zeigen, wie du es optimierst. Dann kannst du auch in wirtschaftlich fordernden Zeiten deine Budgets verteidigen oder sogar weiter erhöhen, weil du ein Flywheel für das Unternehmen sein kannst, das eben laufend mehr ROI auf das Invest zieht und damit auch sowas wie im Umsatzrückgang oder Margenrückgang entgegenwirken kann. Aber das reicht nicht, das zu sagen, das zu behaupten und dafür aus 20 Dashboards irgendwelche Zahlen rumzuwerfen. Das muss wirklich im schlüssigen Modell zusammenfließen. Und dafür ist ein gutes analytisches KI-System wie unser Nordrum eine unverzichtbare Grundlage. Ohne das geht's nicht. Aber es reicht auch nicht aus. Du musst dich auch selber damit beschäftigen, was für Nutzen willst du eigentlich dem Unternehmen versprechen so? Was traust du dir zu? Wofür springst du in die Bütt? Denn dann fließt so ein System wirklich auch in die Prozesse, in die Arbeit ein und dann wird es wirklich laufend, nicht nur transparenter, sondern auch besser, weil wenn du für Transparenz sorgst, solltest du auch für Optimierung sorgen, sonst sieht man in der Transparenz, da ist seit Jahren nichts vorangegangen.
Ich würde sagen, Punkt, danke dafür, spannender Case.
Danke.
Wir wollen über Community Spotlight sprechen. Frag Sven ist die Kategorie. Und wie gesagt, wir haben wirklich spannende Fragen ausgewählt. 10 haben wir ausgewählt, auf die möchte ich eingehen. Fangen wir mit Frage 1 an. Was war dein größter Irrtum in einer Zukunftsprognose und was hast du daraus gelernt? Finde ich total spannend, weil ich ja früher für ein Zukunftsinstitut sehr viel im Bereich Prognosen gearbeitet habe. Heute geht es ja eher ein bisschen um andere Aspekte. Was ist die Antwort? Ich glaube, einer meiner größten Irrtümer war, den Einfluss von Social Media ein Stück weit falsch zu interpretieren. Heißt, ich habe definitiv unterschätzt, wie stark Social Media sich auf politische Prozesse auswirkt. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es eigentlich ein wahnsinniger Beschleuniger ist für die Kommunikation. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es eher die Demokratie destabilisiert und vor allem auch destabilisieren kann. Was habe ich daraus gelernt? Ich glaube, das ist eher spannend. Ich glaube, was ich daraus gelernt habe, ist, dass gerade auch wenn wir jetzt über Künstliche Intelligenz und auch andere Technologien sprechen, ich glaube, zu verstehen, dass Technologien ihre Macht nicht nur durch den Nutzen entfalten, sondern vor allem über das Zusammenspiel von Technologie mit menschlichem Verhalten. Ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, das zu verstehen, was auch immer damit einhergeht, Technologien auch ein Stück weit psychologisch zu betrachten, aber auch auf kultureller Ebene zu betrachten, was da eigentlich passiert. Das ist genau, wenn wir jetzt sagen, wo ist der Nutzen bei Künstlicher Intelligenz? Wirtschaftlich gesehen ohne Ende Möglichkeiten, die damit einhergehen. Auf der anderen Seite gesellschaftlich auch, wie gesagt, einige Bedrohungen, auch Szenarien, die es auch gilt, ethisch und auch natürlich regulatorisch im Blick zu behalten. Also das ist definitiv ein Punkt, wo ich sagen würde, Social Media, aber auch hier Lesson learned. Frage 2. Wie bleibst du bei all dem Wandel selbst stabil? Gibt es Routinen oder Prinzipien, an denen du dich orientierst? Was ist eigentlich meine Routine? Boah, woran orientiere ich mich? Ich würde tatsächlich sagen, es gibt das Prinzip, ich bleibe neugierig, demütig. Was heißt das? Ich versuche sehr viel zu wissen in den einzelnen Bereichen. Ich gehe aber immer fest davon aus und weiß es auch, dass ich nicht alles weiß. Heißt, ich versuche zuzuhören, ich versuche trotzdem noch jeden Tag zu lernen, neugierig zu sein, aber auch zu verstehen, was passiert, wenn sich Muster ändern. Ich glaube, das ist einfach etwas, was total wichtig ist. Und stabil bleibe ich ein Stück weit durch meine Kontinuität im Denken, Dinge permanent zu reflektieren, zu hinterfragen und auch zu gucken, ist das, was gestern noch so war, auch morgen noch so? Gibt es auch morgen vielleicht schon Dinge, mit denen wir Sachen neu denken und gestalten können, gerade im wirtschaftlichen Kontext? Und hier einfach auf Sinn, ja, ein Stück weit auch auf meine Intuition im Sinne von Vertrauen und Beziehungen mit den Menschen, mit denen ich darüber rede, zu vertrauen und auch zu setzen. Ich glaube, das ist eigentlich meine eigene Routine, um immer mit einer kleinen Gruppe in einer guten Iteration zu sein, meine eigenen Gedanken aufgeräumt zu halten und auch permanent Dinge zu hinterfragen. Drittens, wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Was ist aktuell die eine unterschätzte Technologie oder Entwicklung, über die wir dringend mehr sprechen sollten? Da muss ich tatsächlich auch ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich hatte so ein, zwei Sachen, die ich hier sehe. Also eine Sache ist ganz klar, das Thema Emotions, KI und auch das Thema kognitive Schnittstellen. Warum? Während wir alle gerade so ein Stück weit auf ChatGPT schauen, finde ich, übersehen wir ganz stark, dass meiner Meinung nach das Interface der Zukunft nicht mehr rein auf Text basiert, sondern gegebenenfalls auch auf Nervensysteme, auf bestimmte Hirnareale, auf Sprache, auf anderen Elementen. Weil Technologie, glaube ich, sehr schnell, sehr gut verstehen wird, Stimmungen zu erkennen, zu analysieren, sie auszuwerten. Und wenn wir den emotionalen Zustand eines Menschen lesen können, glaube ich, verändert sich sehr, sehr viel. Therapie, Führung, Bildung, Werbung. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich tatsächlich sehr unterschätzt, wo die nächsten Schritte von Technologie uns hinführen können. Und die sollten wir auch, gerade auch wenn es um ethische Aspekte geht, doch sehr stark auf den Fokus oder auf den Bildschirm zu halten, ja, oder auch sehr stark im Blick behalten. Frage 4. Charmant. Wie erklärst du deinen Kindern, oder jüngeren Menschen, sagen wir mal so rum auch, was du tust, was ich ihnen für die Zukunft rate. Was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich helfe Menschen am Ende für morgen, heute bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich das, was ich mache mit den Impulsen, die ich gebe, immer in Bezug auf Wirtschaft. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Kontext. Ich bin derjenige, der sich mit wirtschaftlicher Veränderung, mit Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit von Organisationen tiefgehend beschäftigt und natürlich überlegt, was trägt dazu bei und was nicht. Das ist auch der Punkt, wenn ich sage, was rate ich auch vielleicht jüngeren Menschen? Ich glaube, ich rate ihnen definitiv nicht nur zu funktionieren, was eigentlich das Bildungssystem mit ihnen sehr stark nach wie vor macht, sondern dass sie es schaffen, sich so zu entwickeln, dass sie Dinge gestalten können, dass sie Zukunft gestalten können, dass sie ihre Gedanken, ihr Leben gestalten können. Ich glaube, das ist etwas, was ich jungen Menschen raten würde. Das heißt am Ende natürlich auch, dass man sich sehr, sehr viel mit bestimmten Themenfeldern und so weiter natürlich auch auseinandersetzt. Aber das ist, glaube ich, was ich sagen würde, denn ich habe mir hier nochmal einen Satz dazu aufgeschrieben, den ich total schön finde. Maschinen und auch gerade digitale Aspekte werden sehr, sehr viele Dinge übernehmen, die wir heute noch als Mensch selbstverständlich tun. Das wird in der Zukunft nicht mehr so sein. Aber, und das ist der Punkt, Vorstellungskraft, Haltung und Mut gehören definitiv uns, also es sind definitiv eine menschliche Fähigkeit, die es gilt zu erhalten. Ja, und das ist genau das, wenn ich sage, nicht nur zu funktionieren, sondern zu gestalten, denn diese Aspekte zahlen darauf meiner Meinung nach total ein. Die finde ich schön, die Frage, weil sie mich direkt irgendwo anspricht. Was macht dir Angst, wenn du an die nächsten 10 Jahre denkst, und was gibt dir Hoffnung? Ich glaube, was ich bedrohlich und auch momentan so ein bisschen im Fokus habe, dass die zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft mir schon Angst macht, wo wir da tatsächlich gerade hinsteuern. Auf der anderen Seite, Hoffnung gibt mir, dass es immer wieder und auch überall Menschen gibt, egal jetzt, ob das Unternehmer sind, Lehrer sind, Bürgermeister sind, egal in welchem Kontext, die wissen, dass sie eine Art Verantwortung haben, diese erkennen und auch dementsprechend handeln. Und das eigentlich meistens genau dazu führt, dass Dinge sich nach wie vor positiv entwickeln, wir nach wie vor auf starken Werten, einer guten Ethik und so weiter basieren. Und das gibt mir tatsächlich Hoffnung.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei, und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Wenn du 3 Bücher, Filme oder Serien behalten dürftest, die dich als Futurist geprägt haben, ich glaube, ich würde auf jeden Fall ein Buch von Harari behalten. Homo Deus habe ich jetzt mal hier aufgeschrieben, aber es gibt auch noch 2, 3 andere, die ich spannend finde. Warum? Weil meiner Meinung nach er es sehr, sehr gut beschreibt, wie, ob das jetzt KI oder auch andere Entwicklungen sich auf uns Menschen auswirken, vor allem auch ethische Dimensionen aufzeigt. Das finde ich ganz gut. Ein Film, ich liebe Filme. Ich glaube, aktuell würde ich einen Film, der ist nicht mehr so neu, man könnte jetzt auch andere nehmen. Ich nehme jetzt mal Her. Warum würde ich Her nehmen? Weil es sehr stark gerade aufzeigt, wo wir uns hin entwickeln, wie stark Technologie auch subtil, ja, uns Technologie beeinflusst und wie wir auch mit ihr interagieren. Das zeigt eigentlich der Film sehr, sehr gut. Und was würde ich noch behalten? Ich würde wahrscheinlich irgendwas behalten. Ich weiß nicht, ob es ein Buch oder irgendwas anderes von gibt, irgendwie, wo Zukunft als was Positives abgebildet wird, wo man mehr Mut rauszieht als Panik. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, weil momentan habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele tatsächlich mit Zukunft eher was Negatives verbinden, als eigentlich die positive Entwicklung, dass das, was kommt, immer besser ist, dass es, was vielleicht jetzt aktuell da ist. Und auch mit diesem Positivismus ein Stück weit, ja, schwanger gehen und dementsprechend auch sich verhalten. Ich glaube, das würde ich behalten. Wie gesagt, beim dritten weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie ein Buch, ein Film oder was anderes ist. Aber da gibt es bestimmt irgendwas. 7. Was würdest du tun, wenn du morgen für ein Jahr komplett offline wärst? Kein Internet, kein Handy, keine Bühne. Wahrscheinlich würde ich in eine tiefe Depression fallen, ehrlich gesagt. Ohne Bühne, ohne diesen immer wiederkehrenden Kick. Auch den Austausch und all dem, was damit einhergeht. Aber ich bin auch jemand, der A, super gut alleine zurechtkommt, mit sich ganz alleine. Auf der anderen Seite, der sehr, sehr gern mit seiner Familie unterwegs bin. Ich will wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau im Analogen verbringen, viel mit meinem Hund spazieren gehen. Also ich würde die echten Beziehungen, die echten Begegnungen in diesem Jahr leben und mich dann wieder freuen, wenn ich wieder zurück auf die Bühne und die anderen Themen darf. Das würde ich, glaube ich, machen. Und ich würde reisen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, wenn ich komplett analog wäre oder mal ein Jahr mich rausnehme, ganz viele Länder, ganz viele Kulturen kennenlernen wollen, weil mich das auch heute total prägt, andere Umfelder, andere Menschen zu erleben und kennenzulernen. Das würde ich tun. Frage 8. Was denkst du über Deutschland 2040? Sind wir noch Vorbild, Mitläufer oder Absteiger? Haha. 2040 kann ich gar nicht beantworten, weil meiner Meinung nach alles, was über 5 bis 7 Jahre hinausgeht, ist so weit weg, sogar schon von Vision, dass wir eigentlich nur über Science Fiction sprechen können. Das ist nicht mein Schwerpunkt, nicht mein Gebiet. Ich bin eher tatsächlich da zu Hause, wo ich sagen kann, das ist noch gestaltbar. Heißt, wenn du sagst, wie stelle ich mir 2040 vor, dann hat das sehr viel damit zu tun, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Wenn wir es schaffen, in den nächsten 5 Jahren gesellschaftliche Themen, digitale Themen und andere Sachen richtig zu adressieren, dann glaube ich, sind wir nicht nur Mitläufer, sondern wir können auch nach wie vor die Welt mit unseren Themen, unseren Inhalten, unseren Anwendungen gestalten. Wenn wir das nicht schaffen, genauso gut das Negativbeispiel, dann werden wir im besten Fall noch Mitläufer sein. Frage 9. Gibt es ein Zukunftsbild, das dich nachts nicht schlafen lässt, im Positiven oder im Negativen? Naja, ich glaube, das sind Fragen, die mir tatsächlich sehr oft gestellt wird. Also wie gesagt, ich glaube, das hat viel mit Technologie zu tun. Also entweder schaffen wir es, Chancen, Gleichheit irgendwie herzustellen, also tatsächlich Technologie für einen besseren Zweck einzusetzen, auch gesellschaftlich jetzt gerade im Schwerpunkt. Das andere ist, dass wir es nicht schaffen und dass uns Technologien und auch letztendlich andere Elemente immer weiter fragmentieren, immer weiter auseinanderbringen als Menschen. Ich bin aber ganz klar der Typ halb voll und nicht halb leer. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich glaube, dass die Themen meisterbar sind, dass sie machbar sind, dass genug vernünftige Menschen an der Entwicklung arbeiten, an ethischen Grundsätzen, an Regeln und so weiter, damit wir sowohl im organisatorischen Umfeld als auch im gesellschaftlichen Kontext die Themen richtig adressieren. Deswegen, ich schlafe gut. Ja, ich schlafe wirklich richtig gut. Trotz all den Herausforderungen, trotz all den Themen, die wir da draußen haben. Und das hat am Ende was damit zu tun, wie ich selber in Richtung Zukunft eingestellt bin. Und die ist positiv und nicht sozusagen negativ oder hinterfragend. Genau das, was ich auch bei einer der Fragen vorher schon beantwortet habe. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie ich die Themen und sozusagen das Zukunftsbild einschätze. Frage 10, die letzte Frage. Welche Frage würdest du einem Business-Futuristen stellen? Und warum stellst du sie dir selber nicht öfter? Die Frage fand ich dahingehend spannend, weil ich mich gefragt habe, was würde ich wirklich einem anderen fragen, der sich nur damit auseinandersetzt? Und zwar, wenn ich mich kritisch mit meiner Person, mit generell diesen Themen auseinandersetze. Und eine Sache, die mir da ein bisschen aufgefallen ist, und da muss ich schon ehrlich auch zu mir selber sein, die Frage wäre, wem dient eigentlich die Vision, die du gerade aufzeigst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehe und eine Vision von einer technischeren, effizienteren, besseren Zukunft, sage ich jetzt einfach mal, skizziere, wem dient eigentlich diese Vision? Den Unternehmen, die damit Geld verdienen? Wer ist da eigentlich abgebildet und vor allem, wer nicht? Ich glaube, das ist eine Frage, der man sich immer stellen muss, wenn man eine Vision aufzeigt. Wer findet eigentlich in dieser Vision statt und wer nicht? Und zwar auch in welchem Maße? Das ist herausfordernd, das ist komplex, aber das wäre eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, die lässt sich auch nicht so einfach beantworten. Auch ich kann sie nicht so richtig gut beantworten. Warum ist das so? Weil Visionen, die man aufzeigt, oftmals nicht gerecht sind. Die sind oftmals in eine Richtung doch stärker gedreht. Es gibt jemanden, der profitiert und jemanden, der am Ende des Tages auf der Strecke bleibt oder auf der Strecke bleiben kann. Und das gilt sich einfach, ich glaube, sich damit noch stärker auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ich werde ja auch sehr oft gefragt, gerade wenn es jetzt um die Frage als ein Business-Futurist geht. Mir kommen auch Fragen, naja, Sven, deine Zukunft, die du da machst, ist die grün genug, ist die nachhaltig genug, ist die Gesellschaft, also sozialfähig, was du da erzählst, es geht ja eigentlich immer nur um Wachstum und ist höher, schneller, weiter, noch besser. Ich glaube, ein Business-Futurist ist genau dafür da, um Dinge zu adressieren, die für Wirtschaft relevant sind, für eine Unternehmung, für eine Organisation, für Wirtschaft als solche, weil ich auch daran glaube, dass es ein wichtiger Motor ist, wie Wirtschaft auch sich auf gesellschaftliche Themen, auf Frieden und auf andere Sachen auswirkt. Aber in Bezug auf die Themen, die ich adressiere und gerade als Business-Futurist geht es mir halt natürlich darum, was sind Veränderungsfaktoren und Wachstumspotenziale für ein Unternehmen. Das heißt nicht, dass Gesellschaft und Soziales und andere Elemente nicht darin stattfinden, aber es bezieht sich erstmal im Fokus darauf, wie funktioniert Wirtschaft und wie kann Wirtschaft auch nach wie vor erfolgreich funktionieren. Heißt, was will ich damit eigentlich sagen, dass man auch ein bisschen abgrenzen muss. Also ich frage am Ende einen Arzt oder einen Facharzt auch nicht nach jeder Krankheit. Das ist auch bei einem Futuristen so, jemand, der sich nur mit Wirtschaft auseinandersetzt, den muss ich vielleicht jetzt nicht unbedingt ins Boot holen, wenn ich jetzt wirklich verstehen will, wie soziale Gerechtigkeit oder gesellschaftliche Aspekte sich in der Zukunft verhalten. Das ist vielleicht ein Themengebiet. Aber mich kann man am Ende fragen, wie sieht Produkt, der Service aus? Wie sieht die Kundenkommunikation aus? Wie sieht die Arbeitsweise, die Arbeitsprozesse und Sonstiges aus? Also da ist der Fokus, da ist auch das Wissen. Und das hat auch viel damit zu tun, okay, in welchem Kontext bezieht man sozusagen diese Bilder? Aber nichtsdestotrotz, gar keine Frage, was ich am Anfang gesagt habe, ist ein relevanter Punkt. Wem dient die Vision und wer bleibt da unsichtbar, dass man das schon so ein Stück weit auch für sich selber reflektiert auf dem Schirm behält?